SWR 1 Arbeitsplatz.
Hi, ich heiße Michael Harr und das hier ist der Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Ein Thema, das gerade leider viele Menschen im Südwesten betrifft. Wie geht es weiter nach dem Hochwasser? Wer gegen Schäden versichert ist, der bekommt es danach in aller Regel mit einem Schadenregulierer zu tun, der für die Versicherung genau aufschreibt, was kaputt gegangen ist und was die Reparatur kosten soll. Ein Job, für den es oft eine Menge Fingerspitzengefühl braucht, wie Schadenregulierer Oliver Fasciotti erklärt.
Wenn einem Hab und Gut alles zerstört ist, dass man einfach mal sagen muss, es bringt heute jetzt nichts, dann müssen wir in aller Ruhe das mal sitzen lassen und dann treffen wir uns nochmal und man versucht es immer auf sachlicher Ebene dann zu klären.
Ja, in diesen Tagen hat der gute Mann natürlich eine ganze Menge zu tun. Wie das genau abläuft, das hören wir später hier im Podcast. Außerdem geht es hier noch um das Thema Berufsausbildung ohne Schulabschluss. Ein Schreiner aus dem Norden von Rheinland-Pfalz ist bei dem Thema ganz vorn mit dabei, bietet jungen Leuten ohne Abschlusszeugnis eine Chance. Warum er das macht, das hören wir gleich. Und warum es viele andere Betroffene auf dem Arbeitsmarkt weiterhin nicht so leicht haben, auch das hier ist Thema im Interview mit einer Jobberaterin der Arbeitsagentur. Jetzt muss ich aber erstmal von zwei Zahlen erzählen. 50.000 und 35%. 50.000, so viele junge Menschen gehen jedes Jahr in Deutschland von der Schule ab, ohne einen Abschluss in der Tasche zu haben. Und 35%, das ist der Anteil der ausgeschriebenen Ausbildungsplätze, die im vergangenen Jahr bei uns unbesetzt geblieben sind. Da könnte man ja jetzt schon auf den Gedanken kommen, dass das eine Problem, Schulabbrecherquote, das andere, Ausbildungsmangel, zumindest teilweise lösen könnte. Rolf Schäfer aus Grafschaft Övenich, ganz im Norden von Rheinland-Pfalz, der fährt zumindest diese Strategie. In seinem Schreinerbetrieb bildet er immer wieder junge Leute aus, die kein Schulzeugnis vorzeigen können. Aktuell zum Beispiel den 16-jährigen Benjamin, der ist in der 8. Klasse von der Schule abgegangen, hat die abgebrochen. SWR1-Reporter Martin Gärtner war in Grafschaft unterwegs.
Benjamin Klee lernte die Schreinerei bei einem Praktikum kennen, war begeistert und fing als Azubi an, obwohl ihm noch ein Jahr bis zum Schulabschluss fehlte. Schreinermeister Rolf Schäfer appellierte, doch die Schule auf jeden Fall zu beenden, aber Benjamin lehnte ab.
Ich wollte schon früher, sag ich mal, erwachsen werden, Geld verdienen. Ich wollte diese Ausbildung unbedingt machen und habe dann gesagt, dieses ein Jahr brauche ich nicht mehr. Da ich ja eh noch in die Berufsschule gehe, werde ich das damit dann wieder einholen.
In der Schule tat sich Benjamin manchmal schwer, blieb einmal sitzen. In der Berufsschule dagegen ist er nicht schlecht, sagt Rolf Schäfer. Außer in Mathematik, da sei er keine Rakete, meint der Firmenchef wörtlich.
Da hapert's noch, da merkt man, dass das Jahr vielleicht noch fehlt. Ne? Ja, also da muss er sich auf die Hinterbeine setzen. Ja, ich muss auch das Elternhaus mit einbeziehen, dass die auch da über die Schulter gucken. Da müssen die auch mithelfen, ne?
Viele Jahre hatte der Schreinermeister keine Azubis gefunden. Dann kam er auf die Idee, jungen Menschen ohne Schulabschluss eine Chance zu geben.
Sie sind froh, dass sie hier sind. Die wollen das ja auch. Das ist ja wichtig.
In der Tat, Benjamin ist sehr motiviert und seinem Chef dankbar für die Chance.
Ja, auf jeden Fall. Also ohne Herr Schäfer, ich weiß nicht, welche Schreinerei das sonst gemacht hätte. Herr Schäfer hat auch von Anfang an gesagt, dass er mir hilft, dass ich diese Ausbildung schaffe.
Der Schreinermeister hat die Erfahrung gemacht, dass Schüler mit guten Abschlussnoten nicht automatisch auch gute Handwerker werden.
Da kann man gar nicht drauf gehen. Das ist eher sogar das Gegenteil. Die auch Abitur haben, die nehmen den Job auch nur als Zwischenstation, weil die werden ja nie im Leben oder selten im Handwerk bleiben. Die gehen dann weiter auf Architekt oder Innenarchitektur.
Und das hilft ihnen als Betrieb nicht weiter.
Richtig, genau. Deswegen lieber einer, der auch weiter sich fortbilden will, Schreiner, Meister vielleicht, der da Spaß dran hat. Ne?
Benjamin kann sich vorstellen, nach bestandener Gesellenprüfung in der Schreinerei zu bleiben. Zu tun gibt es genug. Der Betrieb aus Överich hilft beim Wiederaufbau von Häusern, die durch die Flutwelle im Ahrtal zerstört worden sind.
Es ist schon traurig anzusehen, was da passiert ist, wo wir auch bei den Baustellen sind und die Sachen einbauen. Also die Leute bekommen immer ein Lächeln ins Gesicht und das ist, finde ich, auch das Schöne daran. Da ist sehr viel Dankbarkeit auf jeden Fall dabei.
Ja, das kann man sich sehr gut vorstellen bei dem sympathischen Typ. Der 16-jährige Benjamin hilft beim Wiederaufbau im Ahrtal mit als Schreiner-Azubi und das, obwohl er in der 8. Klasse die Schule geschmissen hat. Und das Thema, das vertiefen wir jetzt nochmal im Gespräch mit Theresa Dreizehnter. Die ist Berufsberaterin der Bundesagentur für Arbeit in Heilbronn und arbeitet viel mit Schulabbrecherinnen und Abbrechern zusammen. Frau Dreizehnter, ist das denn mittlerweile normal, dass Leute ohne Schulabschluss Ausbildungsplätze finden?
Es ist leider tatsächlich nicht so. Es ist relativ schwierig, ohne abgeschlossene Schulausbildung einen Ausbildungsplatz zu bekommen, weil die Arbeitgeber einfach ein bisschen unsicher sind, ob die Schülerinnen und Schüler bzw. die Bewerber und Bewerberinnen dann auch den schulischen Anteil der Berufsausbildung schaffen können.
Also das ist das große Thema. Daher kommt diese Zurückhaltung, dass man Angst hat, dass die Berufsschule nicht klappt.
Genau. Also so eine betriebliche Ausbildung oder auch duale Ausbildung besteht ja nicht nur aus Praxis. Das ist ja meistens nicht das Problem, sondern eben auch aus einem schulischen Teil, wo man auch eine schriftliche Prüfung ablegen muss. Und da sind sich die Arbeitgeber natürlich sehr unsicher, ob das dann auch machbar ist, wenn sie noch nicht mal ihren Schulabschluss haben.
Aber könnten da die Unternehmen nicht selber ein bisschen unterstützen? Also vielleicht eine Nachhilfe organisieren oder den Ausbildungsleiter vielleicht abstellen, dass er sich nochmal hinsetzt, mit den Leuten Dinge nochmal zu besprechen, die in der Berufsschule gefragt sind? Weil es gibt ja eine ganze Menge zu gewinnen, eben im Zweifel einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin, die man dann auch einsetzen kann im Betrieb.
Könnte man sicherlich. Witzig ist auch, dass wir als Agentur für Arbeit auch eine Nachhilfe sogar finanzieren können für schwache Schülerinnen und Schüler der Ausbildung. Die müssten sich nur bei uns melden und die Arbeitgeber müssten auch wissen, dass wir sowas finanzieren können.
Müssten da nicht mittlerweile viel mehr Betriebe offen sein für junge Leute ohne Berufsabschluss? Ich meine, im vergangenen Jahr sind 35% der ausgeschriebenen Ausbildungsstellen in Deutschland nicht besetzt worden. Da klafft doch eine riesige Lücke.
Da gebe ich Ihnen recht. Auf der einen Seite haben wir die hohe Anzahl an unbesetzten Ausbildungsstellen. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Riesenanzahl an Bewerberinnen und Bewerber ohne Ausbildungsplatz. Aber die muss man erstmal zusammenbringen. Wir haben die Wünsche der Bewerberinnen und Bewerber zu bestimmten Berufen und auf der anderen Seite die unbesetzten Ausbildungsstellen, die vielleicht eben nicht zusammenpassen. Und da muss man natürlich schauen, zum einen kann man die Bewerber oder die Bewerberinnen auch in andere Berufe vermitteln. Also ist es vielleicht ein ähnlicher Beruf, der in Frage käme? Oder kann man vielleicht durch weitere Berufsorientierung weitere Optionen schaffen? Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, wenn es sehr anspruchsvolle Ausbildungen sind, die auch schulisch sehr anspruchsvoll sind, da haben wir ja dann doch auch noch einiges an Bewerbern mit Hauptschul-, Realschulabschluss, sogar mit Abitur, die sich ja auch auf die Ausbildungsstellen bewerben. Und man kann schon auch erkennen, dass in bestimmten Branchen die Arbeitgeber schon auch ein bisschen offener sind gegenüber Bewerberinnen und Bewerber ohne Schulabschluss.
Das wäre nämlich jetzt genau meine Frage gewesen. Gibt es bestimmte Berufsbilder, wo sich die Leute, die in der Schule keinen Abschluss bekommen haben, leichter tun als in anderen Branchen?
Also das ist natürlich jetzt nur eine subjektive Meinung von mir oder eine subjektive Feststellung, weil es kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Region sind wir. Es kommt auch immer darauf an, welche Bewerber betreut man denn auch selber. Also ich selber habe schon festgestellt, dass gerade in der Baubranche, sei es jetzt im Straßenbau oder beim Malergeschäft, da ist es doch schon eher so, dass man da eine Chance bekommt. Da sind aber tatsächlich auch die schulischen Ausbildungsinhalte nicht so kompliziert wie jetzt zum Beispiel bei einer Ausbildung als Industriekauffrau oder Industriekaufmann.
Was für Menschen kommen denn eigentlich zu Ihnen in die Beratung? Also wir haben ja gerade in dem Beitrag gehört, der junge Mann aus Grafschaft im Norden von Rheinland-Pfalz, der hatte einfach irgendwann keine Lust mehr auf die Schule, hatte aber Lust auf eine Ausbildung gehabt. Ist das eine Geschichte, die Sie oft hören?
Tatsächlich eher weniger. Also bei mir sind meistens eher Ex-Schülerinnen und Ex-Schüler, die aus verschiedenen Problemlagen heraus die Schule abgebrochen haben. Das kann ganz vielfältig sein, von private Probleme über es läuft in der Schule an sich nicht, weil man sich in der Klasse nicht wohlfühlt. Also es können wirklich ganz viele verschiedene Themen sein. Und da kann man auch nicht irgendwie so einen Kamm drüber scheren und sagen, da ist überall alles gleich, sondern jeder bringt seine individuellen Voraussetzungen mit. Und da muss man dann natürlich auch schauen, wie kann man dann damit auch arbeiten und wie kann man die Jugendlichen unterstützen, dann in Richtung Ausbildung zu gehen.
Was müsste denn aus Ihrer Perspektive geschehen, damit bei uns in Zukunft weniger Leute die Schule abbrechen?
Ich denke, dieses Thema Schule ist tatsächlich zu theorielastisch. Also ich denke, wenn da mehr praktische, berufsorientierende Inhalte mit dabei wären. Also dass noch mehr in die Richtung Praktika gegangen wird, dass der Unterricht auch ein bisschen praktischer gestaltet wird. Also weniger dieses, ich muss den ganzen Tag in der Schule sitzen und zuhören, also selber mehr mitmachen, dass die Schule auch wieder Spaß macht, neue Medien benutzen, sodass einfach der Unterricht interessanter für die Schüler wird. Ich allerdings sitze natürlich selber nicht in den Klassenräumen und kann schlecht beurteilen, wie letztendlich der Unterricht abläuft. Aber das sind so einzelne Rückmeldungen, die ich als Berufsberaterin immer mal wieder mitbekomme, dass es einfach schlecht vermittelt wird, also schlecht rübergebracht wird und teilweise auch Lehrer vielleicht so eingefahren sind in ihren Lehrmethoden, dass es für die Schüler nicht mehr attraktiv ist.
Die Einschätzung von Theresa Dreizehnter von der Bundesagentur für Arbeit in Heilbronn. Und jetzt kommen wir zu einem echt süßen Thema, Nutella. Der beliebte Brotaufstrich soll von Herbst an auch als vegane Variante erhältlich sein. Zunächst allerdings nur in Italien. Unseren Kolumnisten und Süßfrühstücker Christoph Azzon hat die Meldung trotzdem schon mal mächtig aufgeschreckt. Und deshalb geht sein satirischer Brief der Woche in dieser Woche an den Chef des Nutella-Herstellers Giovanni Ferrero.
Lieber Giovanni Ferrero, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Nutella war bislang die einzige braune Masse, mit der man in Deutschland halbwegs gute Erfahrungen gemacht hat. Und nun das, Nutella wird vegan. Für viele überraschend, ja, in Nutella ist Milch drin. Naja, sowas ähnliches, Magermilchpulver, das hat mit Milch so viel zu tun wie echter Espresso mit entkoffeiniertem Nescafé. Egal was drin ist, Signore Ferrero, die Erfindung Ihres Großvaters ist die Referenz. Nuss-Nougat-Creme muss einfach schmecken wie Nutella, andere Marken bringen's nicht. Es ist so ähnlich wie früher, wenn wir unbedingt die Turnschuhe mit den 3 Streifen wollten und unsere Mutter behauptet hat, die Billigvariante mit den 2 Streifen sehe doch genauso aus. Ich persönlich finde ja, das Beste an Nutella ist die Siegelfolie beim ersten Öffnen, aber soll jeder essen, was ihm schmeckt, auch wenn es dick macht. Vor allem Ihre Brieftasche, Signore Ferrero, Sie gelten als der reichste Mann Italiens. Ab Herbst bringen Sie die vegane Variante zunächst in Italien auf den Markt, später auch in Deutschland, außer in Bayern natürlich. Dort ist Nutella nämlich eigentlich verboten. Laut Duden sind alle Genera möglich. Die Nutella, das Nutella, der Nutella und Gendern ist dort leider nicht mehr erlaubt. 3 Geschlechter auf einmal. Söders Albtraum. Ob eine milchfreie Version von Nutella das Zeug ethischer macht? Fraglich. Palmöl ist schließlich weiterhin drin und damit verantwortlich für die Abholzung großer Regenwaldflächen und den Tod vieler auch bedrohter Tiere. Und womit das Magermilchpulver ersetzt wird, weiß man auch noch nicht. Ist alles egal, Signore Ferrero. Hauptsache, die wichtigste Geheimzutat bleibt in Nutella erhalten. Zucker. Viel Viel Zucker. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Was erlaubt ist und was nicht im Job, das ist jetzt wieder unser Thema. Die Frage dazu kommt in dieser Woche von Claudia aus Offenburg. Die hat vor nicht allzu langer Zeit gekündigt und jetzt ist ihr alter Arbeitgeber mit einer Forderung an sie herangetreten, mit der sie so ihre Probleme hat. Zitat: Mein alter Arbeitgeber möchte alle geschäftlichen E-Mails, Dokumente, WhatsApp-Nachrichten, die ich über mein Tablet, mein PC oder Handy im Homeoffice versendet habe, ausgehändigt bekommen. Ebenfalls möchte er alle Kontaktdaten und Infos bekommen, die ich im Auftrag der Firma über LinkedIn versendet habe. Ich habe mich bisher geweigert, das zu tun. Zitat Ende. Tja, darf der Arbeitgeber, der Ex-Arbeitgeber, dienstliche Nachrichten zurückfordern, auch wenn die teilweise auf privaten Geräten im Homeoffice geschrieben worden sind? Das ist die Frage und hier kommt die Antwort von unserem Arbeitsrechtler Michael Felser.
Ja, also was dienstlich genutzt wird, gehört dem Chef oder der Chefin. Man muss sich das vorstellen wie ein Aktenordner, ja, im Büro. Egal, ob das jetzt auf einer Festplatte ist, auf dem Laptop, im Handy oder im Sing-Account. Wenn das dienstliche Accounts sind, dann gehört alles, was man da gemacht hat, die Kontaktdaten und so weiter und auch die Nachrichten gehören dem Arbeitgeber. Und genauso ist das natürlich mit den E-Mails, auch wenn die auf dem privaten Gerät empfangen oder versendet worden sind, das ändert grundsätzlich nichts. Was der Arbeitgeber nicht darf, der darf natürlich nicht in private E-Mails reingucken oder sich die aushändigen lassen. Wenn das gemischt ist, also man es gar nicht so richtig auseinanderziehen kann, weil es auf einem Gerät ist, dann muss der Datenschutzbeauftragte des Unternehmens das im Grunde genommen mit dem Arbeitnehmer durchsehen, löschen und dann verteilen. Ja, auf jeden Fall ist der Arbeitnehmer dafür verantwortlich, dass er vollständig alle dienstlichen Unterlagen, Daten bei der Beendigung übergibt.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
In vielen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg und natürlich auch in Bayern, da ist auch jetzt am Wochenende noch Aufräumen angesagt. Zumindest da, wo das schon möglich ist, wo die Überschwemmungen schon komplett vorüber sind. Seit kurzem gibt es jetzt auch eine Schätzung zur Höhe der Schäden. Laut Versicherungswirtschaft sind versicherte Werte in Höhe von etwa 2 Milliarden Euro zerstört worden. Das wäre dann rund 10-mal so viel wie beim Pfingsthochwasser in der Pfalz und im Saarland. Bevor die Versicherungen etwas zahlen, schicken sie allerdings in aller Regel einen Schadenregulierer vorbei, der die Schäden aufnehmen und dann auch beziffern soll, also sagen soll, was es konkret kosten soll, zu reparieren. Vor 4 Wochen, da stand ein großer Teil von Biesingen im Zollernalbkreis unter Wasser. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat dort einen Schadenregulierer begleitet.
Bautrockner Brumm rund um die Uhr im Keller einer Bank in Biesingen auf der Schwäbischen Alb. Der war vor einem Monat abgesoffen, als der Ortskern nach Starkregen überflutet wurde. Oliver Fasiotti, Schadenregulierer der Sparkassenversicherung, erklärt.
Das Wasser kam über die Straße hier rein, hat sich hier hochgestaut und der Wasserdruck war so groß, dass diese Fenster eingebrochen sind. Dann hat es den kompletten Keller geflutet.
Der Tresorraum stand bis oben unter Wasser. Die EDV-Anlage und die Heizung für das gesamte Gebäude wurden zerstört. Deswegen ist der heutige Besuch für den Gebäudemanager Michael Steele besonders wichtig.
Weil es natürlich hohe Summen sind, die da ersetzt werden müssen. 6-stellig auf jeden Fall.
Der Gebäudemanager führt den Schadenregulierer zusammen mit einem Handwerker in jede Ecke des Kellers.
Wenn das Wasser bis da stand, ist die nass, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Dämmung muss hier austauscht werden.
Soll ich das noch mit aufnehmen?
Ja, genau.
Oliver Fasiotti macht viele Fotos von den Schäden, prüft Wände und Kacheln, macht Aufmaße und rechnet die Reparaturkosten aus, sagt aber auch, was er nicht erneuern würde.
Aber dann wird auch nicht der komplette Raum neu gefliest, das ist halt. Ich würde hier auch die Trocknung abwarten.
Ja. Seit 7 Jahren macht der gelernte Bauingenieur diesen Job.
Das ist Zufall gewesen, dass ich damals einen größeren Leitungswasserschaden hatte und dann ehemalige Ex-Kollegin kennengelernt habe, die Architektin ist. Und die habe ich da mal angesprochen auf das Berufsbild und das fand ich sehr interessant. Und dann hat sich das im Laufe der Zeit ergeben.
Mit dem Versicherungswesen hat sich Oliver Fasiotti im Laufe der Zeit vertraut gemacht. Um den Job gut zu machen, braucht es allerdings mehr als nur Fachwissen.
Sie haben so unterschiedliche Schäden. Sie haben immer mit Personen zu tun. Also Sie können fachlich top sein, wenn Sie mit Menschen nicht umgehen können. Jeglicher Couleur ist es auch sehr schwierig, die Regulierung. Aber ansonsten, wenn man das mitbringt, ein gewisses Verständnis, ein breites Fachwissen in allen Bereichen, dann ist es eigentlich ein schönes Arbeiten.
Auch wenn die Schadenregulierer immer wieder mit viel Leid konfrontiert werden.
Wenn einem es hab und gut alles zerstört ist, dass man einfach mal sagen muss, es bringt heute jetzt nichts, dann müssen wir in alle Ruhe das mal sitzen lassen und dann treffen wir uns nochmal und man versucht es immer auf sachlicher Ebene dann zu klären.
Auf Oliver Fasiotti und seine Kollegen kommt jetzt wegen der jüngsten Hochwasser wieder viel Arbeit zu. Bei solchen Katastrophen helfen auch Kollegen aus anderen Bundesländern mit, die Schäden aufzunehmen. Denn auch bei der Bank in Biesingen ist es mit einem Besuch nicht getan.
Herr Steele, wir werden heute auch noch nicht alles festhalten. Wir sehen uns noch ein paar Mal hier.
Ja, ein Ortstermin reicht also nicht immer aus. Und übrigens, der Schadenregulierer ist explizit im Auftrag der Versicherung unterwegs. Auch wenn der so sympathisch auftritt wie Oliver Fasiotti jetzt in unserem Beitrag, es ist immer ratsam, die Regulierung genau anzuschauen und im Zweifel auch kritisch zu hinterfragen. Das war ja wieder der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Herr.
Eins gehört. SWR1.